SBS in deutscher Sprache.
Volker Perthes, ich bin Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das ist das Deutsche Institut für internationale Politik und Sicherheit. Ein Think Tank, der den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung und andere Freunde berät.
Und wir haben Sie gerade hier bei einer Podiumsdiskussion gehört über das Thema, wie sich so die mittleren Mächte auf dieser Welt durchsetzen können. Was haben Sie den Hörern hier gesagt?
Nun, wir haben im Wesentlichen über Deutschland geredet und über die Diskussion, die in Deutschland angestoßen ist durch die Veränderung der Umwelt, nicht zuletzt, also der politischen, strategischen Umwelt, nicht zuletzt die Präsidentschaft von Donald Trump in den USA. Dass es eine Diskussion gibt bei uns in Deutschland und in Europa darüber, wie wir strategisch mehr auf eigenen Füßen stehen müssen. Nicht, weil wir autark sein wollen oder unabhängig vom Rest der Welt, sondern weil wir realisieren, dass die 70-jährige Allianz mit den USA vielleicht nicht so verlässlich ist, wie wir das gelernt haben und eigentlich hoffen, dass es für die Zukunft bleiben wird. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sehr deutlich gesagt, an einem Punkt früher dieses Jahr, dass die alten Allianzen vielleicht nicht mehr so fest sind, wie wir das kennen oder zu kennen glauben, und dass Deutschland deshalb ein Stück weit zusammen mit seinen europäischen Partnern sich auf sich selbst verlassen muss. Das muss man jetzt füllen inhaltlich. Da gibt es verschiedene Konzepte, europäische Souveränität, strategische Autonomie. Das hat was zu tun mit der Einheit der Europäischen Union, sowohl in Wirtschafts- und Handelsfragen, wo das am leichtesten geht, aber auch in politischen Fragen, in Fragen der Verteidigungspolitik und der Sicherheitspolitik.
Und eigentlich wären wir doch dabei von Präsident Trump unterstützt. Der sagt ja immer, wir sollen mehr für Waffen ausgeben und mehr rüsten. Da treffen sich doch irgendwie die Geister.
In gewisser Weise ist es tatsächlich so, dass wenn die Europäer mehr für sich selbst tun im Felde der Sicherheitspolitik und der Verteidigungspolitik, dass das auch ein Stück weit die Kritik von Donald Trump neutralisieren kann. Er versteht, denke ich, die NATO-Allianz nicht richtig, so wie die Allianz sich selbst versteht. Er redet ja gelegentlich davon, dass die Deutschen den Amerikanern Geld schuldeten für die gemeinsame Verteidigung oder dass wir mehr in die Kasse der NATO zahlen müssten. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass die Europäer selber genügend aufwenden für ihre eigene Sicherheit und ihre eigene Verteidigung. Und auf dem Weg sind wir, wenn auch vielleicht nicht so schnell, wie einige von uns es sich wünschen.
In Europa, aber auch hier in Australien, herrscht ja eine große Verunsicherung über Donald Trump. Keiner weiß eigentlich so richtig, was man mit dem Mann anfassen soll. Wenn Sie sich hier mit Ihren Kollegen unterhalten haben, spüren Sie diese Verunsicherung auch?
Ich spüre die Verunsicherung hier in Australien auch. Australien ist ja mindestens so eng an die USA gebunden wie Deutschland, in manchen Fällen noch sehr viel enger. Australien hat jeden Krieg mitgeführt, den die Amerikaner geführt haben, auch den 2003-Krieg im Irak, den Europa sehr umstritten war, wo Deutschland und Frankreich entschieden haben, dass sie die USA nicht unterstützen. Australien war dabei als Teil der Allianz, obwohl es hier sicherlich auch Diskussionen darüber gegeben hat. Aber ich höre auch hier, dass es Partner von uns gibt, die sagen, brauchen wir einen Plan B, was unsere Allianzbeziehungen angeht, wenn die USA sich weiter so entwickeln sollten, wie sie es heute unter Donald Trump tun.
Um nochmal an dieser Frage zurückzukommen auf das mehr Rüsten in Deutschland. Ich kann mir vorstellen, dass das Letzte, was unsere Nachbarn sehen möchten in Europa, ist ein bis zu den Zähnen bewaffnetes Deutschland.
Ja, aber das Argument zieht heute nicht mehr so, wie es das vor einigen Jahren oder Jahrzehnten noch getan hat. Es ist richtig, dass die NATO auch gegründet worden ist, um Deutschland klein zu halten. Aber dies ist eben 70 Jahre her. Wir haben mittlerweile, und ich glaube, wenn Sie nach mehr Rüstung fragen, muss das einhergehen mit einer weiteren Entwicklung. Wir haben mittlerweile mehr Integration von europäischen Streitkräften. Wir haben holländische Panzer und holländische Panzersoldaten unter deutschem Kommando. Das hätte man sich vor einigen Jahrzehnten nicht vorstellen können. Wir haben eine gemeinsame deutsch-französische Brigade, wo dann eben auch deutsche Soldaten unter französischem Kommando antreten. Und wenn wir in dieser Art von Integration fortschreiten, dann hat eben auch niemand Sorge, dass mehr Verteidigungskraft in Deutschland zu einer Form von sicherheitspolitischer Hegemonie Deutschlands in Europa führen würde.
Der Nachbar, der uns eigentlich hier in Australien am meisten Sorge bereitet, ist China. Unser größter Handelspartner, aber auch eben dieses drohende Gebilde im Norden von uns. Wird das in Europa auch so empfunden?
In Europa ist die China-Diskussion im Wesentlichen über die letzten Jahrzehnte wirtschaftsgeprägt gewesen. Und wenn man über Risiken geredet hat, dann waren es Risiken im weitesten Sinne im wirtschaftlichen Feld. Also respektieren die Chinesen intellektuelle Besitzrechte beispielsweise, so wie wir das von Partnern in der Welthandelsorganisation erwarten oder von Handelspartnern erwarten. Zunehmend gibt es auch eine politische und strategische Diskussion darüber, was Chinas Einfluss in der Welt und in Europa ist. Führen etwa chinesische Investitionen in Hafeninfrastruktur in Griechenland dazu, dass Griechenland die politische Linie in Sachen Menschenrechte gegenüber China nicht mehr mit einhält, zusammen mit seinen europäischen Partnern? Wird es gefährlich, nicht nur aus Konkurrenzgesichtspunkten, sondern auch strategisch, wenn China modernste deutsche Roboterproduzenten aufkauft und Ähnliches? Also die Diskussion wird politischer und strategischer. Was uns allerdings aufgefallen ist, danach haben Sie mich gefragt, aber ich sage es trotzdem, ist, dass der australische Blick halt viel, viel mehr auf China guckt und Russland eigentlich kein Thema ist für Deutschland, für Europa. Spätestens seit der russischen Annexion der Krim 2014 und dem Bürgerkrieg in der Ostukraine, der von Russland ja mitgeführt wird, steht Russland nach wie vor an erster Stelle, wenn wir nach strategischen, auch militärischen Gefahren für die Sicherheit und Stabilität Europas fragen.
Ab Januar wird ja Deutschland mit China, mit Amerika, mit Russland im Sicherheitsrat an einem Tisch sitzen. Das wird interessant werden. Was kann man sich davon versprechen?
Ich glaube, die deutsche Agenda für den Sicherheitsrat ist ganz stark geprägt durch das, worüber wir gerade gesprochen haben. Eintreten für die internationale Ordnung, gerade auch, wenn wir sehen, dass sowohl die USA als auch China an verschiedenen Stellen die Ordnung, so wie wir sie kennen, zu unterminieren scheinen. Da wird Deutschland zusammen mit vielen anderen multilateral gesinnten Freunden im Sicherheitsrat und außerhalb des Sicherheitsrats sagen, top of our agenda, an der Spitze unserer Agenda steht der Erhalt der internationalen, viele sagen der liberalen, aber in jedem Fall der regelgebundenen internationalen Ordnung.
Eine Frage noch zum Schluss. Sie sind persönlich involviert, Frieden nach Syrien zu bringen. Das ist ja eine ganz enorme Aufgabe. Da droht ja eine ganz große Schlacht mit vielen, vielen, vielen Verletzten und Toten. Wird das so kommen?
Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen eine weitere Schlacht in Syrien sehen, in der Reihe der vielen Schlachten, die es gegeben hat. Die Frage ist jetzt, ob es nach dieser Schlacht einen politischen Kompromiss der unterschiedlichen internationalen Kräfte gibt, die hier involviert sind, also Russland, die Türkei, Iran, aber auch die USA, Frankreich, Katar, Saudi-Arabien und andere, dass man Syrien erlaubt, zurück zumindest zu einem Zustand der Stabilität zu kommen, Flüchtlinge zurückkehren zu lassen. Und vermutlich wird das alles nur gehen, und das ist auch, worüber man sich streitet mit Russland, mit Iran, wenn es zumindest ein Mindestmaß an politischer Entwicklung, politischer Veränderung in Syrien gibt. Zurzeit bin ich da eher skeptisch.
Ich bin ganz sicher, meine Hörer, und ich wünsche Ihnen dafür viel, viel Glück und bedanke mich für das Gespräch.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.
Kommentieren Sie unsere Inhalte. Liken Sie uns auf facebook.com/sbsgerman.